Ja, mein Thema heute ist ein ganz anderes. Habe ich mal diesen Titel gewählt, Vatertag, na klar doch. Und damit wollte ich uns einfach mal darauf aufmerksam machen, was dieser christliche Feiertag, die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus, mit Vatertag zu tun hat, zumindest aus meiner Sicht. Und darum ist es durchaus berechtigt, und das ist der Zweck und der Inhalt meiner Predigt heute, uns klarzumachen, warum die Himmelfahrt unseres Herrn wirklich Vatertag benannt werden kann. Natürlich anders, als das landläufig geschieht, aber das werden wir noch gleich sehen. Dazu ein Vers aus Johannes 20, Vers 17, der mir diesbezüglich immer wieder einfällt und ist einer meiner 598 Lieblingsverse aus der Bibel. Nein, das sind nicht so viele, vielleicht noch mehr oder weniger, wie auch immer, ist egal. Aber ein Vers, der mir sehr, sehr gut gefällt und der für mich der Beleg ist, dass man diesen Feiertag durchaus Vatertag nennen kann. Das ist also ein Ereignis kurz nach der Auferstehung unseres Herrn. Da begegnet er Maria. Sie denkt, er sei der Gärtner und fragt, wo der Leib von Jesus ist. Und Jesus gibt sich ihr zu erkennen, spricht sie mit Namen an. Und da sagt er zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Soweit Gottes Wort. Vater, wir danken dir so sehr, dass auch wir dir Vater sagen dürfen. Wir danken dir so sehr für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Fürsorge, für dein Interesse an unserem Leben. Wir haben einen Platz in deinem Herzen. Und Herr Jesus, du bist auch jetzt hier mitten unter uns und willst uns den Vater offenbaren, bei dem du jetzt sitzt, dessen Rechten du jetzt sitzt. Aber Herr Jesus, wir wollen durch deinen Geist neu begeistert werden und durch dein Wort von deinem Plan, von deinen Gedanken, von deinem Herzschlag für uns. Und darum bitte ich dich, dass du mir Gnade gibst zum Reden, dein Wort zu verkündigen, wie es dir gefällt. Und hilf uns allen, dass wir das aufnehmen, dass die Alltagsdinge es uns nicht wieder rauben, sondern dass es in unserem Herzen, in unserem Leben etwas wirkt. Das bitte ich in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Jesus hatte also seinen Jüngern, die Bibelkenner, wissen das. Ich hoffe, dass du einer davon bist, ein Bibelkenner, dass Jesus seinen Jüngern immer wieder gesagt hat, dass er an einem bestimmten Tag zum Vater zurückkehren würde. Ob sie das verstanden haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollten sie es nicht wahrhaben. Wie das so ist, wenn jemand von Abschied oder Tod spricht, darüber wollen wir nicht lang nachdenken. Wir genießen die Gemeinschaft mit der Person vielleicht, und darum habe ich den Eindruck, die Jünger haben das auch einfach zur Seite geschoben, so wie sie auch die Sache mit der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus nicht so recht begriffen hatten oder gar nicht. Aber jetzt nach seiner Auferstehung lässt Jesus es nun durch Maria seinen Jüngern nochmal in besonderer Weise sagen, dass er zum Vater auffahren würde. Bezeichnend ist zunächst einmal, darum sage ich in besonderer Weise, bezeichnend ist zunächst einmal, dass er seine Jünger nicht aufgegeben hatte. Das ist zunächst einmal das eine, das uns beeindrucken sollte. Sie, die eigentlich versagt hatten, sie, die ihn eigentlich im Stich gelassen hatten, sie, die eigentlich durch ihre Tat bewiesen haben, dass sie nicht bereit waren, mit Jesus mitzuleiden, dass sie einfach nur so mit Jesus mit waren, aber nicht verstanden hatten, was das Ganze jetzt soll, wie auch immer, was in ihnen, wie auch immer vorgegangen sein mag, aber Jesus hat sie nicht losgelassen. Jesus begegnet ihnen jetzt noch einmal und dann mehrere Male. Er hat sie auf jeden Fall nicht aufgegeben. Er ist der, der den ersten Schritt auf sie wieder zutut. Und das sollte dich und mich, das sollte uns ermutigen, auch wenn wir versagen, wenn wir ehrlich Buße tun, wenn wir zu Jesus zurückkommen, wenn wir doch mit dem Herzen bei Jesus sind, gibt uns Jesus nicht auf. Und auch selbst wenn wir von ihm weggehen sollten, versucht uns Jesus nachzugehen oder geht uns nach und versucht uns für sich zurückzugewinnen. Und dann, was noch interessant ist, dass er sie hier zum ersten Mal, obwohl sie versagt hatten, obwohl sie nicht da waren, nennt er sie sogar Brüder. Das ist unfassbar. Und das ist schon der erste Punkt, der uns wirklich faszinieren sollte. Und wir wissen, dass er dann noch 40 Tage lang nach seiner Auferstehung ihnen noch viel zu sagen hatte. Da hat er sich wirklich hauptsächlich um sie gekümmert. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Hohenpriester, die Obersten des Volkes, das Volk im Allgemeinen, das hatte seine Chance verpasst. Es hatte genügend Chancen, Jesus als Herrn anzuerkennen, als Messias. Jetzt war die Chance vorbei. Jetzt hat Jesus sich speziell um seine Jünger gekümmert. Er hat sich ihnen immer wieder offenbart im Laufe dieser 40 Tage und hat ihnen eben auch gesagt oder sagen lassen oder sie darauf vorbereitet, dass das nächste besondere Ereignis, große Ereignis nun sein Zurückgehen, seine Auffahrt, wenn man das so nennen will, sein Hingehen zum Vater in dem Himmel sein würde, weil seine Mission auf dieser Erde nun erfüllt war, die Versöhnung des Menschen mit Gott war vollbracht für jeden, der das für sich persönlich annimmt. Alles, was Jesus tun konnte, hat er getan und nun war seine Mission zu Ende hier auf der Erde. Ich möchte mich heute mit euch besonders mit diesem Satz beschäftigen, der mir so eindrücklich erscheint. Jesus sagt also zu Maria und gibt ihr den Auftrag, das seinen Brüdern, den Jüngern zu sagen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Ich habe da drei Punkte. Zunächst einmal dieses Ich fahre auf. Ich fahre hinauf. Ich gehe zurück in den Himmel. Das ist im Grunde das Gegenstück von seiner Geburt, wo Jesus nachher immer wieder darauf Bezug nimmt und sagt, ich bin gekommen. Ich bin gekommen, zum Beispiel Johannes 6, Vers 38, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wir wissen, dass Jesus immer wieder dieses Ich bin gekommen benutzt, um den Menschen zu zeigen, warum er auf diese Welt gekommen ist, logischerweise. Und dieses Ich fahre auf ist, wie gesagt, das Gegenstück dazu, ist aber auch das Gegenstück zu dem, ich komme wieder. Wir merken, wie das unterschiedliche Richtungen sind. Jesus hat in Johannes 14, Vers 3 gesagt, und wenn ich hingehe, so komme ich wieder. Also wir merken, es ist eine Dynamik da. Und Jesus wird nicht nur einmal wiederkommen, sondern zweimal. Einmal, um die Seinen abzuholen, wir werden ihm in die Wolken entgegengerückt werden, sagt uns die Bibel, und dann kommt er mit uns, mit seiner Gemeinde, 7 Jahre später, noch einmal, um 1000 Jahre auf dieser Erde zu regieren. Also wir werden nur provisorisch dann im Himmel sein, um dann wieder 1000 Jahre hier auf der Erde zu sein, aber in dem Körper, in dem Leib, den Jesus hatte nach seiner Auferstehung, und wir werden mit ihm regieren. Also wir merken, was für eine Dynamik, wir sehen, wie da der Plan Gottes einfach in Erfüllung geht. Ich fahre auf, Das klingt fast wie so ein Staatsbesuch, wenn ein Präsident sich dann verabschiedet und mit dem Flugzeug abfliegt. Nur bei Jesus war es wirklich, muss man sagen, der Abflug in eine ganz andere Welt. Ich lese mal zwei Bibelstellen aus dem Hebräerbrief. Die eine, Hebräer 1, Vers 3, ist auch eine meiner Lieblingsstellen, weil ich sie so großartig finde. Da heißt es, er, Jesus, hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wir merken, wie souverän, wie erhaben das klingt. Nachdem er sein Werk hier vollbracht hatte, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wieder ein Hinweis darauf, dass der Tod ihm nichts anhaben konnte, Menschen sowieso nicht, Mächte der Finsternis sowieso nicht, Gottes Plan musste sich erfüllen. Jesus hat sich in seiner Souveränität, in seiner Macht, in seiner Gottessohnschaft wieder zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das bedeutet dieses Ich fahre auf. Oder in Markus 16, in Vers 19 wird die Himmelfahrt von Jesus sowas von nüchtern, sowas von kurz dargestellt. Und gerade das ist so faszinierend. Da heißt es, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Wow! Er wurde aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Dort auf seinen Thron, auf dem er schon immer saß. Er war 33 Jahre auf dieser Erde, um, wie gesagt, diesen Auftrag Gottes zu erfüllen. Es war also gewissermaßen ein Abschied von den Jüngern. Es war eine Trennung, die immer schwerfällt, die immer vielleicht auch mit Emotionen und Tränen verbunden ist. Aber auf jeden Fall war es ein Abschied auf ein Wiedersehen. Und gerade das gibt uns der Bericht aus der Apostelgeschichte her. Fiel mir noch ein, den Vers möchte ich lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Da wird uns die Himmelfahrt von Jesus ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und wir sehen oder lesen, dass hier auch zwei Männer in weißen Kleidern, zwei Engel, plötzlich bei den Jüngern stehen. Und diese Engel sagen zu ihnen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also wir merken, es war ein Abschied auf Zeit und war diese Spannung zwischen ich gehe und ich komme wieder. Oder ich gehe und ich bin aber gekommen und jetzt gehe ich, weil erfüllt worden ist, was ich tun sollte. Der Vatertag sagt uns also zunächst einmal, es gibt eine andere Welt, eine unsichtbare, ewige, schönere, göttliche Welt. Es gibt die Welt des Vaters. Des Vaters, der über aller Vaterschaft steht, der Vaterschaft überhaupt erfunden hat. Der Vater über alle Väter. Es gibt diese Welt, wo er zu Hause ist, wo er sitzt, auch wenn wir uns das gar nicht vorstellen können. Wir nennen es Himmel. Jesus lehrt uns ja auch zu beten, unser Vater im Himmel. Und nun sollte er tatsächlich in diese Welt zurückgehen, zum Vater in den Himmel. Frage an dich und an mich. Lebst du schon innerlich in dieser Welt, mit der Sehnsucht auf diese Welt, mit der Hoffnung auf diese Welt, mit der Perspektive und dem Ziel, diese neue Welt, diese Welt Gottes, diese neue alte Welt, aber neu für uns, zu erreichen und darin für alle Ewigkeit zu leben? Und schon wieder, wenn Jesus sagt, ich fahre auf, schon wieder sagt er etwas voraus, was mit ihm geschehen wird. Taggenau. So wie das mit seinem Tod, mit seinem Sterben am Kreuz, mit seiner Auferstehung war. letztlich wie die Propheten seine Geburt auf dieser Erde vorausgesagt haben. Und jetzt sagt Jesus voraus mit voller Gewissheit, Überzeugung, ohne Frage, ich werde jetzt auffahren. Die Zeit ist jetzt gekommen. Und das zeigt uns, wie alles perfekt geplant war, in Übereinstimmung mit dem Vater. Alles, was Jesus getan hat, alles, was mit Jesus geschehen ist, war letztlich nicht ein Geschehen. Auch sein Tod am Kreuz war nicht ein Geschehen, sondern in dem Sinn war es ein bewusstes sich hingeben. Wir haben darüber schon öfter mal nachgedacht. Gott oder Jesus gab sich selbst hin ans Kreuz. Niemand hätte ihm das Leben nehmen können. Und so war alles perfekt geplant bis hin zu seiner Himmelfahrt. Nichts war irgendwie dem Zufall überlassen. Nichts war irgendwie spontan oder irgendwie korrekturbedürftig, dass man jetzt schnell eine Planänderung machen musste. Nein, alles war geplant. Gott plant alles, er tut alles in Perfektion und alles muss sich taggenau erfüllen, so wie Gott das will. Auch diesen Gedanken gibt uns der Vatertag oder die Himmelfahrt von Jesus her. Und Jesus erweist sich nun auch am Ende seines Wirkens hier auf dieser Erde als Gott, als dem, der alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er verlässt diese Erde auf übernatürliche Weise, auch das hat seine Bewandtnis. Er zeigt einfach auch an dieser Stelle, dass er erhaben ist über alle Gesetze der Physik, über das Gesetz der Schwerkraft. Er ist einfach erhaben darüber. Und genauso war es ihm aber, denke ich, auch wichtig, dass die Jünger ihn lebendig verabschieden. Wir wissen, manchmal können wir uns von Menschen gar nicht verabschieden, weil sie einfach plötzlich sterben. Er wollte sich wirklich tatsächlich von den Jüngern verabschieden und es war ihm wichtig, dass sie ihm auch noch hinterhersehen. Wir haben das in der Apostelgeschichte gelesen. Mit dem Gedanken und als Hinweis, wie es die Engel sagten, dass er so auch wieder zurückkommen würde. Also sichtbar. Und zugleich war es auch eine weitere Bestätigung, dass sein Erlösungswerk vom Vater angenommen worden ist. Dass alles vollkommen war. Dieses "Es ist vollbracht", das Jesus am Kreuz ausgerufen hatte, das war nun abgeschlossen. Es war dem Vater gefällig. Es war beim Vater angenommen. Und auch das dürfen wir wissen, sonst hätte das alles nicht so geschehen können, dass Jesus dann auferstanden wäre, dass er dann in dieser Weise zum Himmel gefahren wäre, wenn dann noch irgendetwas gefehlt hätte. Aber ich fahre auf, wir sind immer noch bei diesen drei Wörtern, bedeutet auch, und auch das wissen die Bibelkenner, dass Jesus gegangen ist, um uns eine Stätte vorzubereiten, eine Wohnung vorzubereiten. Auch das enthält dieser Gedanke. Johannes 14, gleich am Anfang, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so komme ich wieder, um euch zu mir zu holen. Auch das ist ein ganz wichtiger Hinweis am Vatertag. Er ging nicht nur einfach, weil er jetzt froh war, dass er die Sache erledigt hatte. Er ging weiterhin mit einem Ziel, weiterhin mit einem Blick, mit einer Erwartung, mit einer Hoffnung, mit einer Sehnsucht, dass wir einmal bei ihm sein sollen. Er ging, um uns eine Stätte vorzubereiten. Also wir merken, dieses "Ich fahre auf" hat ganz unterschiedliche Gedanken, ganz unterschiedliche Inhalte, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Und wir sollten uns weiter damit beschäftigen, weil das einfach die Zukunft betrifft. Hauptsächlich die Zukunft, aber auch die Gegenwart. Und es gibt auch noch viel mehr. Jesus betet jetzt auch noch für uns und. Das kann man nicht alles in eine Predigt fassen. Als zweites, ich fahre auf zu meinem Vater. Was für eine schöne Wortwahl. Ich fahre auf zu meinem Vater. Jesus hätte auch sagen können, ich fahre auf in den Himmel, ich fahre auf zu Gott, ich fahre auf, um mich wieder auf meinen Thron zu setzen, ich kehre zurück an meinen ursprünglichen Ort, um dort weiter mit dem Vater zu regieren. Wie auch immer hätte das Jesus ausdrücken können. Nein, er sagt, ich fahre auf zu meinem Vater. Und schon allein dieser Wortlaut zeigt, was für eine Beziehung Jesus zum Vater hatte, was für eine Verbindung zwischen Jesus und dem Vater war. Und darum finde ich den Begriff Vatertag wirklich berechtigt. Jesus ging zum Vater. Und ich bin auch überzeugt, das habe ich mir jetzt mal so vorgestellt, steht nirgendwo in der Bibel, aber ich bin überzeugt, dass sich der Vater echt gefreut hat, dass Jesus nun wieder ganz in seiner unmittelbaren Nähe ist, dass sie nun zusammen wirklich, sie haben zwar auch, als Jesus auf der Erde war, viel, viel miteinander kommuniziert, es wird uns nicht alles gesagt, aber dass Jesus immer wieder betete, wird uns gesagt. Aber nun waren sie in Tuchfühlung wieder. Jesus war zu seiner Rechten, haben wir da gelesen. Und ich bin überzeugt, dass der Vater sich gefreut hat überhaupt, dass sein Sohn erfolgreich diese so wichtige Mission vollbracht hat und nun bei ihm ist. Ich fahre auf zu meinem Vater. Aber dieses zu meinem Vater ist eben auch einer der vielen biblischen Belege dafür, dass Jesus Gottes Sohn ist. Hier einmal aus dem Mund von Jesus direkt. Wir haben auch noch andere Beweisstellen, wo auch die Engel das sagen oder Menschen und so weiter. Aber in diesem Fall hören wir es nun auf diese Weise von Jesus direkt, dass er Gottes Sohn ist. Und wir wissen es, dass Jesus sehr gerne diesen Begriff Vater benutzt hat. Sehr oft, gerade im Johannesevangelium. Wenn er zum Beispiel sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Ihr könnt gern mal eine Konkordanz zur Hand nehmen und weitere solche Stellen nachschlagen. Das war einer der Lieblingsausdrücke von Jesus, wenn er von seinem Vater im Himmel gesprochen hat. Und das finde ich so bezeichnend, so genial, einfach weil Jesus zeigen wollte, wie er und der Vater absolut miteinander übereinstimmen, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie eins sind. Ich und der Vater sind eins, wie alles gemeinsam geplant war, angefangen, ja, wo sollen wir anfangen? Jetzt im Blick auf uns, angefangen mit der Schöpfung, aber noch viel, viel früher. Alles, was sie miteinander besprochen haben, das war in vollkommener Übereinstimmung. Jesus ist Gottes Sohn. Ich fahre auf zu meinem Vater. Jesus ist Teil der Dreieinigkeit Gottes. In seiner Position ist er dem Vater gleich. Er hat die Autorität und die Macht, die der Vater hatte. Er hat das Wesen des Vaters. Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen und erwähnt das sehr oft, wie Jesus dem Vater gleich war. Er war der Abglanz seiner Herrlichkeit, heißt es zum Beispiel. Und viele andere Stellen, damit könnt ihr euch vielleicht im persönlichen Bibelstudium beschäftigen. Und trotzdem interessant, dass in der Bibel steht, dass der Vater dem Sohn das Gericht übertragen hat. Das hat etwas zu sagen, das steht nicht nur einmal in der Bibel, dass der eigentliche Richter dann Jesus selbst sein wird. Jesus ist Gottes Sohn. Und, Amen, einer hat es begriffen und ein kleiner auch. Wir wissen es vielleicht, die Juden, die empörten sich damals über Jesus, als Jesus auf der Erde war, nicht so sehr darüber, dass er Zeichen und Wunder tat und noch nicht unbedingt darüber, dass er sich als Messias ausgab, obwohl ihnen das die Nackenhaare hat aufrecht stehen lassen. Aber was sie am meisten empört hat, war, dass er sich als Sohn Gottes bezeichnete. Und bis auf den heutigen Tag ist das der Hauptanstoßpunkt, wenn es um Jesus geht. Und wir wissen sogar, christliche Kreise oder christliche Gruppen oder wie man sie immer nennen soll, setzen auch ein Fragezeichen dahinter. Und die liberalen Theologen gewissermaßen auch und. Das ist der Hauptanstoßpunkt. Und erst recht, wenn es um die Frage geht, ist Allah auch unser Gott oder ist Gott und Allah das Gleiche? Nein, es ist nicht das Gleiche. Unser Gott hat einen Sohn, Jesus Christus, der einzig und allein der Retter der Welt ist. Punkt. Und darum hat auch der Teufel immer wieder versucht, die Gottessohnschaft von Jesus in Frage zu stellen. Wir wissen es, bei der Versuchung von Jesus in Matthäus 4 sagt der Teufel, bist du Gottes Sohn, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Er hat ihn richtig herausgefordert, jetzt seine Gottessohnschaft mal tatsächlich zu beweisen. Und Gott sei Dank hat sich Jesus nicht darauf eingelassen. Und als Jesus am Kreuz hing, da sagten auch die Umstehenden, aber als Werkzeuge des Teufels letztlich immer noch, bist du Gottes Sohn, dann steige vom Kreuz herab. Beweise es doch, dass du Gottes Sohn bist. Es kann doch nicht wahr sein, dass Gottes Sohn am Kreuz hängt, hilflos, angenagelt, blutend. Der gesagt hat, ich bin das Leben, das kann doch nicht sein. Bist du Gottes Sohn, dann steige vom Kreuz. Also ein Anstoßpunkt in jeder Hinsicht. Und man muss einfach sagen, die Offenbarung, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist lebensentscheidend, ewigkeitsentscheidend, heilsentscheidend. Darum drückt es auch Johannes so aus, 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ohne Diskussion. An Jesus führt kein Weg vorbei. So sehr Menschen und auch Theologen versuchen, Jesus und erst recht das schreckliche Geschehen am Kreuz zu umgehen und sagen, das passt doch nicht zu Gott, wie kann das sein? Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und noch einmal zurück zu dem, was Jesus selbst sagte, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jeder Versuch, an Jesus irgendwie vorbeizukommen, wird absolut scheitern. Einmal wird sich jedes Knie vor ihm beugen, sagt die Bibel. Und darum ist es vernünftig und sinnvoll, seine Knie jetzt vor Jesus zu beugen. Jetzt Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Jetzt zu sagen, Jesus, danke, dass du das für mich persönlich getan hast. Dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast. Dass du das, was mich vom Vater getrennt hat, beseitigt hast. Dass du der Weg und die Tür geworden bist. Dass du wirklich der Mittler geworden bist. Und dass du mich mit dem Vater versöhnt hast. Und ich kenne euch nicht alle, aber sollte jemand hier sein, der das noch nicht persönlich getan hat, beuge am besten heute deine Knie vor Jesus und sag, Jesus, danke für die Schuld, die du mir vergeben hast. Danke für dein Werk, das auch mir gilt. Und sei du jetzt der Herr meines Lebens. Lenke du jetzt mein Leben. Sei du jetzt der Chef in meinem Leben. Wer das noch nicht für sich getan und das heute tun möchte, wir stehen euch gerne zur Verfügung, euch dabei zu helfen, mit euch das gemeinsam zu tun. Jesus ruft dich, Gott ruft dich und in keinem anderen Namen ist das Heil als im Namen Jesus Christus. Und als Jesus die Jünger fragte, was sagen die Leute so, wer ich bin? Natürlich wusste er es, was sie sagen, aber er wollte es mal von Jüngern hören. Und als sie dann einiges aufzählten, fragte er sie, und was sagt ihr von mir? Und da trifft es Petrus. Ja, dieser Petrus, der ihn nachher leider verleugnet hat, aber Vergebung bekommen hat und ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug in der Hand von Jesus geworden ist, sagt dieser Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus ist so angetan davon, dass Petrus das erkannt hatte, dass er sagt, hör mal, das haben dir nicht Menschen gesagt, das hat dir mein Vater im Himmel gesagt. Und wieder erwähnt er den Vater. Also, ich nehme da besonders Bezug drauf, weil Jesus es eben hier so ausdrückt. Und darum dürfen wir am Vatertag darüber nachdenken. Jesus sagte, ich gehe zu meinem Vater. Vater ist nur der, der Kinder hat. Und Gott hat einen Sohn, nur so nebenbei gesagt. Wir wissen, Jesus, das wäre jetzt ein Studium für sich, Jesus liebte seinen Vater, er gehorchte ihm gerne. Noch einmal dieser Vers, den ich am Anfang gelesen habe, Johannes 6, 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun, den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus liebte den Vater, er gehorchte dem Vater, er führte den Plan und den Willen des Vaters aus, er suchte die Ehre des Vaters. Frage an uns, an dich, an mich, kann man das auch von unserem Leben sagen, dass wir Gott, unseren Vater lieben, dass wir ihn ehren, dass wir ihm gehorchen, dass wir seinen Willen tun wollen. Etwas ganz, ganz Entscheidendes, wenn wir uns Jesus ansehen, was seine Beziehung er mit dem Vater hatte. Also ein ganz großes Thema. Wir merken, das sind ganz wesentliche, absolut wesentliche Gedanken, ewigkeitsentscheidende Gedanken, die unser Leben prägen sollten. Ich lese noch Johannes 8, die Verse 28 und 29, also auch Johannes Evangelium. Auch zwei Verse, die uns zeigen, wie Jesus mit seinem Vater umging oder was für eine Beziehung sie miteinander hatten. Ich tue nichts von mir selbst aus, sagt Jesus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, also der Vater, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Wunderschöne Verse, wunderschöne Beschreibung, wie diese Beziehung zwischen Jesus und dem Vater ausgesehen hat oder aussieht. Ich fahre auf, sagt Jesus, zu meinem Vater. Er hat sich bestimmt auch selber darauf gefreut. Und dann sagt er aber, und zu eurem Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Das ist nun für uns, würde ich sagen, der Höhepunkt. Und er sagt das, ich will es noch einmal betonen, er sagt das, obwohl sie gerade versagt hatten, obwohl sie gerade bewiesen hatten, wie untreu sie sein können, obwohl sie gerade gezeigt haben, wie schwach sie waren. Sagt Jesus, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Was für eine Verbindung Jesus da macht. Und wiederum, was für eine tolle Formulierung. Und wiederum, passt zum Vatertag. Zu meinem Vater und eurem Vater. Der Vater von Jesus, der heilige, lebendige Gott, ist zugleich und genauso unser Vater. Lassen wir uns das mal auf der Zunge und im Herzen zergehen. Wir haben nicht zwei unterschiedliche Väter. Mein Vater und euer Vater ist der gleiche. Gott ist unser Vater, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben und an das Werk, das er für uns am Kreuz getan hat. Er kam, damit sein Vater unser Vater wird. Darum kam Jesus. Er verließ den Vater für eine Zeit, damit wir zum Vater zurückkommen können. Das ist Vatertag im wahrsten Sinn des Wortes und keine Religion dieser Welt hat so eine Botschaft. Religion bedeutet, ich tue irgendwelche Werke, um dieser Gottheit zu gefallen, aber ich weiß nie, ob es reicht. Das ist Religion. Unser christlicher Glaube ist keine Religion, sondern eine Identität. Wir sind Kinder des Vaters im Himmel und das kennt keine Religion dieser Welt. Und darum erwähnt Jesus, und wir merken, allein in diesem Satz ist im Grunde das ganze Evangelium enthalten. Darum betont Jesus gerade jetzt bei seiner Himmelfahrt, nicht vorher, die ist das einzige Mal, wo er das sagt, zumindest was uns weitergegeben worden ist. Ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Nur Jesus, nur er konnte uns mit dem Vater versöhnen, indem er durch sein Opfer am Kreuz der Gerechtigkeit Gottes, dem Anspruch Gottes Genüge getan hat. Die Gerechtigkeit Gottes war mehr als nur, naja, komm, drücken wir ein Auge zu, lassen wir Gnade vor Recht ergehen. Stimmt zwar, Gottes Gnade ist jetzt größer, als wenn er Recht gesprochen hätte. Denn wenn er Recht gesprochen hätte, hätten wir bestraft werden müssen. Aber Gottes Gnade ist in Jesus Christus geworden. Aber es ist nicht nur so etwas Billiges, sondern die Gerechtigkeit Gottes, der Anspruch, die Heiligkeit Gottes ist sowas von perfekt, sowas von vollkommen, dass niemand anders die überhaupt kannte als Jesus und niemand anders konnte ihr gerecht werden. Nur sein Opfer konnte diesen Anspruch Gottes erfüllen, dass wir Menschen im Glauben an Jesus dann dem Vater entsprechen, dem Anspruch der Gerechtigkeit Gottes entsprechen. Die Bibel sagt uns, wir sind sogar die Gerechtigkeit Gottes geworden. 2. Korinther 5, Vers 21, denke ich. Darum, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also hier merken wir, wird uns erklärt, auch im Johannesevangelium, wer sagen darf, mein Vater. Zu meinem Vater und zu eurem Vater hat Jesus gesagt, also wann ist Gott unser Vater? So viele ihn aber aufnahmen, Jesus, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden oder Gott Vater zu nennen, denen, die an seinen Namen glauben. Oder Galater 3, Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes, aber durch Christus Jesus. Oder 1. Johannes 5, Vers 1, ein Brief, den auch Johannes geschrieben hat, nicht nur das Evangelium und nicht nur die Offenbarung. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Was für eine Formulierung. Aus Gott geboren bedeutet ja, Sohn Gottes zu sein, Kind Gottes zu sein. Also ihr merkt, da tut sich ein weiteres Thema auf und wenn Gott Gnade schenkt, möchte ich nächstes oder übernächstes Mal oder beide Male einfach über diese Tatsache sprechen, was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es, Gott zum Vater zu haben? Ein Riesenthema. Und wenn Gott hilft, wollen wir uns auch damit beschäftigen, das kann ich heute in keiner Weise, es nur anschneiden und uns Geschmack drauf machen und uns andererseits auch zeigen, wie Jesus gerade in dieser Formulierung sein Herz offenbart. Er hätte das wirklich, sag's noch einmal, ganz anders formulieren können. So, tschüss, ihr Lieben, ich gehe jetzt zu Gott. Nein, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Wir sind jetzt verbunden. Wenn wir den gleichen Vater haben, sind wir Brüder. Wenn wir den gleichen Vater haben, seid ihr meine Miterben. Nicht, weil der Vater einmal stirbt, sondern weil alles, was mir gehört, dann auch euch gehören wird. Für uns unfassbar, unvorstellbar, aber das sagt die Bibel. Und die Bibel ist wahr, ihr lieben Leute. Ist die absolute Wahrheit. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sagt, denke ich, Petrus. Wir sind Gottes Hausgenossen. Mit allen Vorteilen, mit allen Privilegien, mit allen Folgerungen, mit all dem, was dieser Begriff beinhaltet. Wir sind Gottes Hausgenossen. Wir gehören zu Gott. Wie großartig. Und wir haben, wie gesagt, schon eine fast fertige Wohnung. Ich weiß nicht, ob sie schon fertig ist. Aber wir haben eine Wohnung beim Vater im Himmel, die Jesus selbst erbaut hat. Er bestellt nicht Handwerker, auf die muss man viel zu lange warten. Nein, vielleicht im Himmel nicht. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wir merken, wie viele Gedanken da in diesem Vatertag enthalten ist. Vatertag, na klar doch. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.